Zum Schluss bringen wir noch ein Interview mit dem Sigmund Hurwitz. Er ist der Autor von einem der wenigen Bücher über die Lilith, die im Moment erhältlich sind. Der Sigmund Hurwitz untersucht da drin einerseits die Geschichte der Lilith, die bei den meisten Quellentexten er selber übersetzt hat. Daneben beschreibt er seine Arbeit als Psychologe mit einem jüdischen Analysant, wo durch einen Traum von der Lilith ihm den Anstoss zur Beschäftigung mit dieser Figur gegeben hat. Unsere Frage richtet sich also an ihn als Psychologe und als Kenner von der jüdischen Religionsgeschichte. Sein Buch heisst Lilith, die erste Eva. Wir haben ihn gefragt, einerseits nach Unklarheiten, die wir hatten, andererseits nach seinen persönlichen Erfahrungen mit der Lilith.
Also wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit so derartigen Dingen zu beschäftigen wie mit der Lilith? Also mythologisch
gedacht. Ja, ich habe mich schon seit langer Zeit mit Träumen beschäftigt, seitdem ich Schüler von C.G. Jung war, und er stellte mir in einer der ersten Stunden eine Frage nach einem kabbalistischen Text. Ich hatte keine Ahnung, um was es sich da handelt, und habe mich daher mit einem Rabbiner in Biel in Verbindung gesetzt, aber er konnte mir auch nicht helfen. Und da habe ich beschlossen, ich muss selber anfangen, mich dafür zu interessieren. Und habe mich dann intensiv mit jüdischer Mystik beschäftigt und später kam dann dieser Analysant mit diesem Traum, der mich sehr fasziniert hat, und da beschloss ich, der Sache muss ich nachgehen, und aufgrund von dem ist das Buch entstanden.
Was mich dann noch interessiert, wie haben Sie den Einstieg gefunden? Denn das ist ein Thema, das ist so weit und das geht von der babylonischen zur aramäischen Mythologie und zur jüdischen und dann das geht also hin und her. Und wie kann man das alles bewältigen? Also wie kann man wirklich der Lilith überall auf die Spur kommen? Das war mir fast schleierhaft.
Ja, zuerst habe ich eine Monographie geschrieben für mich oder für, ich wollte es dann Jung geben, über Lilith in der jüdischen Mythologie. Und dann sah ich, dass es sich bei der Lilith gar nicht nur um eine jüdische Figur handelt oder eine Figur der jüdischen Mythologie, sondern dass das ein allgemein verbreitetes, in der jungschen Terminologie ein archetypisches Motiv handelt, das wir überall finden. Wir finden es auch im Christentum, ist das auch vorhanden. Wir finden es in der Gnosis, wir finden es in der arabischen Literatur. Und ich fand dann, wenn ich schon darüber schreiben will, dann muss ich dem eben nachgehen, und habe mich in die Altorientalistik eingearbeitet und in die Gnosis, und das bedingte natürlich ein Quellenstudium, das mehrere Jahre mich in Anspruch genommen hat.
Uns hat es gedacht nach Ihrem Buch, dass die Lilith eigentlich vor allem an jüdisch-religiöse gebunden ist, also die Idee von der Lilith und die Auseinandersetzung mit ihr. Und jetzt sagen Sie, sie kommt im Christentum auch vor.
Ich möchte hier etwas auseinanderhalten. Lilith ist im Judentum allein als Mythos bis in die heutige Zeit lebendig geblieben. Aber sie ist nicht an jüdisch-religiöse gebunden. Das ist ein Mythos, der im Sinn der jungen Psychologie auch heute noch lebendig ist. Aber er ist in erster Linie im Judentum lebendig geblieben. Es gibt aber Beispiele, dass er zum Beispiel in Gaster hat Text publiziert, wo das Motiv in Rumänien auftaucht. Bradel hat Text herausgegeben aus dem heutigen Griechenland, wo die Figur auftaucht. Sie ist also nicht ausschließlich als jüdische gebunden.
Darf ich da noch mal einhaken? Warum ist sie gerade in der jüdischen Mythologie lebendig geblieben? Das habe ich mich öfters gefragt, als ich das Buch gelesen habe.
Diese Frage kann ich Ihnen nicht mit Sicherheit beantworten. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die patriarchale Einstellung des Judentums eben das erleichtert hat oder aber mit Sicherheit kann man diese Frage nicht beantworten. Ich weiß es einfach nicht.
Wenn Sie sagen, das Motiv kommt im Christentum auch vor, meinen Sie damit die Figur von der Lilith oder eine Figur aus dem Neuen Testament, wo Lilith ähnlich ist?
Nein, im Neuen Testament ist überhaupt nichts dergleichen vorhanden. Im Christentum kommt die Figur von der Lilith ausschließlich in christlichen Volkslegenden vor. Und da gibt es nun verschiedene Texte, die ediert sind, die man nachprüfen kann. Es gibt einen Text, wo der Reitzenstein publiziert hat, wo eindeutig christlich ist, wo so eine Figur vorkommt. Es gibt äthiopische, jugoslawische, armenische Quellen, wo eine Lilith-Figur vorkommt und die einer wird sie direkt Lilitha genannt. Sie hat aber meistens in der christlichen Tradition andere Namen, wie zum Beispiel Avezuha bei den Rumänen, Bascania, Bascausyne und der vor allem Gyllo in den griechisch-byzantinischen Überlieferungen. Und der Name Gyllo ist deshalb interessant, weil in der babylonischen Mythologie Gyllo oder Gello ein spezifischer Name von der Lilith ist. So gibt es also eine ganze Reihe christlicher Quellen, die sich auch damit beschäftigt.
Jetzt hätte ich also noch eine spezifische Frage auf das Alphabet des Bensira. Und zwar, wofür wird Ihrer Meinung nach im Text des Bensira die Lilith eigentlich bestraft? Und da haben wir also die Möglichkeiten gesehen. Ist es für ihre Forderung nach Gleichberechtigung, weil sie den unaussprechlichen Namen Gottes ausspricht, also als eine Art Gotteslästerung, weil sie sich dem Befehl Gottes zurückzukehren widersetzt, Oder man könnte eigentlich hier fast von einem Handel sprechen.
Von einem Handel würde ich da nicht sprechen. Sie wird nicht bestraft wegen ihrer Forderung nach Gleichberechtigung und sie wird auch nicht bestraft, weil sie den Gottesnamen ausspricht, sondern einzig und allein, weil sie sich dem göttlichen Befehl, zu Adam zurückzukehren, widersetzt. Sie hat die Möglichkeit, diesem Befehl zu widersprechen, aber dann wird sie bestraft dafür.
Mir ist nicht ganz klar, was das bedeutet, wenn man den unaussprechlichen Gottesnamen ausspricht. Heißt das dann, dass man Gott ähnliche Kräfte bekommt?
Das würde ich nicht sagen. Aber es ist ein uraltes Märchen- und Mythenmotiv, dass das Wissen und das Aussprechen vom Gottesnamen magische Wirkungen hat, indem es zum Beispiel Gegenwart von einem Gott oder von einem Dämon herbeizwingen tut. Ich denke da zum Beispiel an das Märli Rumpelstilzchen.
Ich würde jetzt da nochmal also gerne einhaken, denn die Lilie ist ja sozusagen eine archetypische Figur für das große Weibliche. Und jetzt sagt die Lilie zum Adam, nein, ich möchte nicht unten liegen. Also sie widersetzt sich ihm, aber es ist eigentlich eine Frage nach Gleichberechtigung. Und Gott gibt jetzt sozusagen einen Wert ihrer Haltung. Gott also bewertet ihre Haltung sozusagen. Er bewertet sie negativ, würde ich, also so habe ich den Anschein. Sie sagt nur, nein, ich möchte mit dir gleich sein, Adam. Und Gott sagt, nein, und sie geht dann. Und Gott sagt, nein, du musst zurückkehren und musst dich ihm unterlegen oder du wirst bestraft. Wieso wird diese Haltung von der Lilie so bewertet, dass es heißt, dass sie sich nicht richtig verhält?
Gott bewertet die Haltung der Lilie nur insofern, als sie weggeht. Aber er äußert sich nicht zu dem Streit zwischen Adam und Lilie. Er nimmt dazu keine Stellung, aber er bestraft sie, weil sie weggeht.
Aber nimmt er nicht indirekt Stellung, indem er Adams Haltung unterstützt, indem er Adam Recht gibt und sagt, ja Lilie, du musst zurückkehren?
Insofern, als er Lilie bestraft, weil sie nicht zurückgeht, unterstützt er schon Adam. Aber nicht in Bezug auf den Machtkampf. Da nimmt er nicht Stellung.
Ich hätte noch eine Frage zu der Bedeutung von der Lilith heute. Lilith hat ja eigentlich immer etwas Negatives symbolisiert, also das Böse. Heute wird sie allgemein eher positiv aufgenommen, ähnlich wie ja auch Satan lange Zeit das Böse war und heute eine Aufwertung erfahrt. Worin sehen Sie den Grund für die Lilith-Sympathie, wo es echt negative an ihr, also zum Beispiel der kinderverschlingende Aspekt, eigentlich außer Acht lässt?
Ich würde sagen, Lilith ist heute weitgehend ein Symbol geworden für alle jene Tendenzen, wo Frauen haben und wo sie sich dem zerbröckelnden Patriarchat gegenüber sich behauptet und sich selber verwirklichen wollen. Und insofern ist Lilith eigentlich, ja, man könnte fast sagen, die erste Feministin gewesen, die sich dem Überlegenheitsdünkel vom Mann entzogen hat, eine eigene Meinung und Position vertreten hat. Aber die Zeit war damals noch nicht reif, das zu verwirklichen. So sehe ich es.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. People say beware. Here she comes, coming through my door.
Das war die Sendung über die Lilith. Gemacht worden ist sie von der Bettina und der Brigitte.